Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Vor einem Vierteljahrhundert, das habe ich jetzt nochmal nachgeschlagen, beschloss die Freie und Hansestadt Hamburg, im Hafen einen neuen Stadtteil zu bauen, die Hafen City. Und die Hafen City wurde eines der größten innerstädtischen Projekte, mindestens in Europa wahrscheinlich. Sogar darüber hinaus, das klären wir auch gleich. Und eigentlich, das habe ich auch nachgelesen, sollte sie in diesem Jahr, im Jahr 2025, beendet sein. Und ich wage die These, das ist sie nicht, auch weil immer wieder neue Ideen dazu kommen. Aktuell etwa der Bau einer Oper, die der Hamburger Unternehmer Klaus-Michael Kühne finanzieren will. Und wir wollen heute in diesem Podcast einmal erklären, wie weit ist die Hafen City? Was kommt da noch? Was ist schon fertig? Was spielt welche Rolle? Was wird aus den vielen noch im Bau befindlichen Wohnungen? Und natürlich, was wird aus dem Elbtower? Bin ich gespannt, ob wir alle diese Fragen, die ich dazu habe, werden beantworten können. Aber wir versuchen es. Und das geht, weil ich heute den Chef der Hafen City GmbH zu Gast habe, der schon das nächste riesige Projekt vor der Brust hat, das gar nichts mit dem Hafen zu tun hat. Das wusste ich auch nicht. Auch darüber sprechen wir. Und ich bin auch gespannt auf meinen Gast, insbesondere heute, weil er einer der wenigen Menschen ist, die ich kenne, die aus der Selbstständigkeit, aus der Zeit als extrem erfolgreicher Unternehmer zurückgekehrt sind in die Rolle eines angestellten Managers und das sogar bei einem städtischen Unternehmen. Anscheinend hat er davor keine Angst gehabt. Ich freue mich sehr, dass Andreas Kleinau heute hier ist in diesem Podcast. Herzlich willkommen. Lieber Herr Kleinau, vielleicht fangen wir damit mal an. Ich habe das in Ihrer Biografie gesehen. Sie waren eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Sie waren Unternehmensberater, haben eigenes Unternehmensberatung gegründet mit verschiedenen Standorten. Und dann denkt man so, wenn man das einmal hat, wenn man einmal keinen Chef mehr über sich hat und niemanden, der einem reinredet, wie kann man das denn machen, dass man wieder zurückkehrt?
Also erstmal schönen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich muss sehr schmunzeln, weil ich diese Frage schon so häufig gehört habe und ich gerade so durch meinen Kopf gegangen bin, ob eigentlich sich meine Antworten über die Zeit verändert haben. Oder ob ich da konsistent bin in meiner
Antwort. Das zeigt aber ja, wie ungewöhnlich es tatsächlich ist, ne?
Erstmal bedauere ich, dass wir in einem Land leben, in dem das ungewöhnlich ist. Weil ich glaube, wir würden insgesamt alle davon wahnsinnig profitieren. Wir hätten mehr Durchlässigkeit. Die Amerikaner nennen es ja so Revolving Doors. Also die Möglichkeit, dass man zwischen unterschiedlichen Rollen, vielleicht mit staatlichem Kontext oder eben auch privatem Kontext hin und her wechselt und von den gegenseitigen Erfahrungen profitiert. Übrigens, die Privatwirtschaft würde manchmal auch davon profitieren, wenn mehr Wissen über die Abläufe staatlichen Handelns in die Privatwirtschaft einsicken und nicht nur Vorurteile. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass, um ehrlich zu sein, das war jetzt nicht richtig geplant, dass ich in diese Rolle gehe. Die Geschichte war so ein bisschen putzig, weil ich während meiner Beratungskarriere ja viele CEOs kennengelernt habe oder auch Menschen in herausragenden Stellen und ich immer für mich so ein Spiel gemacht habe, würdest du mit denen tauschen wollen?
Okay.
Und in den meisten Fällen habe ich gesagt, nö, also eigentlich nicht. So, die müssen an den und den berichten und dann wird das vielleicht auch da ein bisschen kompliziert. Und dann habe ich irgendwann mal für ein in Hamburg nicht ganz unbekanntes nationales Magazin einen Standort verhandelt mit meinem Vorgänger. Und da habe ich so gedacht, eigentlich hat der wirklich einen guten Job. Mit dem wird zu tauschen, weil der kann wahnsinnig viel gestalten, der kann verhandeln, der hat einen 360-Grad-View und arbeitet in einer Stadt, die ich sehr liebe. Und als er dann seinen als es so zum Ende seiner Karriere kam, rief er mich mal an und sagte, übrigens, ich höre mit dem Job auf, es wird sich mal ein Headhunter anrufen. Übrigens, weil ich dachte, der fragt mich nach einer Empfehlung, ob ich jemanden kenne, der diesen Job ausüben würde. Und dann habe ich gedacht, okay, kann er ja gerne machen. Und das dauerte dann aber ein, zwei Jahre. Und dann rief mich plötzlich ein Headhunter an und sagte, ach ja, stimmt, Sie wollen ja wissen, wer es ist. Und er sagte, nee, ist ein bisschen anders. Es gibt so viele Leads, die auf Sie führen, wollen Sie das nicht machen? Und dann saß ich mit meiner Frau in der Sekunde im Auto und die hat nur gesagt, wenn du das jetzt ablehnst, dann wirst du das dein Leben lang bereuen.
Okay.
Und dann habe ich angefangen nachzudenken und ehrlich, bei der Aufgabe, die ich hier machen darf, darf man eigentlich nicht anfangen nachzudenken, weil dann sind sie auf einer Straße, die nicht mehr rausführt. Und dann hatte ich sehr, sehr, sehr verständnisvolle Partner, denen ich das dann irgendwann beichtete, dass das eine Möglichkeit wäre und die haben gesagt, du musst es machen. Das ist dein Ding. So, und so ist es entstanden.
Man muss das mal erklären, die Hafen City GmbH, so für Laien würde ich für mich das übersetzen mit, das ist eigentlich sozusagen die ausgelagerte Stadtentwicklungsbehörde, ein bisschen professionalisiert, ein bisschen schneller, aber sie übernehmen die Entwicklung der großen Flächen in Hamburg, also der wirklich großen. Ich habe es vorhin gesagt, Hafen City ist das eine, sprechen wir drüber. Science City in Bahrenfeld ist das nächste. So. Das ist das, was das Ganze interessant macht. Erste Frage. Zweite Frage. Mit wem haben Sie dann am Ende verhandelt? Weil der Aufsichtsratsvorsitzende, Ihr Aufsichtsratsvorsitzende, ist der erste Bürgermeister.
Das ist vollkommen zutreffend. Also wir sind eigentlich, die Idee ist, dass es für eine solche Entwicklungsaufgabe eine schnelle Einheit braucht, die unabhängig von den Säulen von möglichen Ministerien, bei uns das sind das ja Behörden, agiert, um schnell die Interessen zu koordinieren und eine Entwicklungsgeschwindigkeit herbeizuführen, die erforderlich ist, um tatsächlich dann ein so großes Quartier zu entwickeln. Und daher sind wir eben, übernehmen nicht Aufgaben der Stadtentwicklungsbehörde, die ist ja weiterhin auch aktiv in der Planrechtschaffung, in dem Fall, wenn wir sogenannte Vorbehaltsgebiete haben, das heißt also, dass nicht die Bezirke die Planrechte schaffen und auch die Baugenehmigung besorgen, aber wir organisieren alles drumherum. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schnelle Unit und meine oberste Berichtsebene ist tatsächlich der Aufsichtsrat, in dem sich, sagen wir mal, aus der Stadtentwicklungsperspektive jetzt auch mit der Science City ergänzt, die Senatorinnen und Senatoren befinden.
Ein Bürgermeister, 6 Senatoren, ne? Das ist irgendwie so gefühlt, mehr als der halbe Senat ist da versammelt.
Ja, da ich jetzt niemanden verletzen würde, sage ich immer, für mich der wichtige Teil des Senats. Und in der Tat war es so, ich glaube, soweit darf man über vertrauliche Dinge sprechen, dass tatsächlich diese Bewerbungssituation mit einer Delegation aus diesem Aufsichtsrat stattfand.
Okay. Stark.
Das fand ich auch
stark. Oder das macht dann natürlich auch so einen Moment, wo man dann denkt, das ist doch eigentlich schön, auch wenn Sie sind ja auch, das muss man auch sehen, Sie sind ja dadurch kein Beamter geworden, ne? Oder,
nein.
Sie sind Geschäftsführer.
Ich bin angestellter Geschäftsführer
eines
öffentlichen Unternehmens.
Genau. Und
keinerlei Privilegien, die jetzt Beamte hätten.
Das wie viele Mitarbeiter hat?
Wir sind jetzt momentan so an der Grenze zu 100.
100 Mitarbeiter. Okay, ich hab's gesagt, wir reden mal vor allen Dingen über die Hafen City, weil das natürlich interessant ist. 2000 die Idee, man macht diesen Stadtteil und dann einen Plan, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Und eigentlich sollte 2025 alles fertig sein. Wie viel Prozent der Hafen City ist fertig aktuell?
Auf die Frage antworte ich immer so in zwei Dinge. Wenn man rein territorial das betrachtet, also sich nur die bebaute Grundfläche ansieht, dann sind wir schon ziemlich weit. Dann würde ich so sagen, sind wir bei 80-90%.
Okay.
Das sehen Sie eben, dass noch ein paar Baufelder nicht belegt sind oder sie sind teilweise momentan für Baustelleneinrichtungen anderer Bauvorhaben belegt. Wenn Sie die Quadratmeter, die wir insgesamt sozusagen projizieren, nehmen, die dann am Ende entstehen sollen, also die Geschossflächen, dann sind wir wahrscheinlich so bei 70%, weil insbesondere im östlichen Ende der Hafen City, dort wo das Elbbrückenquartier ist, entstehen ja nochmal auch größere Gewerbegebäude mit größeren Quadratmeteranzahlen, also daher entsteht sozusagen, die Grundfläche steht nicht ganz im Verhältnis zu der insgesamt entstehenden Geschossfläche.
Gibt es einen neuen Plan, sozusagen, wenn wir sagen, 2025 wird man nicht mehr schaffen, ist klar. Gibt es jetzt überhaupt einen neuen Plan, dass man sagt, 2030, 2035, wann ist sozusagen, kann die Hafen City dann auch, ja, irgendwann kommt ja der Punkt, wo sie sagen, okay, das ist jetzt fertig gebaut, wir sind raus, wahrscheinlich, ne?
Genau, eigentlich, ja. Sie sagten schon, ich wäre eigentlich derjenige gewesen, der abgeschlossen hätte, sozusagen die Akten der Stadt übergibt. Es ist natürlich aktuell nicht leicht zu prognostizieren. Einige Dinge sind ja eingetreten, von denen wir alle so nicht gerechnet haben. Die erste Finanzkrise hat man ja relativ gut überwunden, aber die aktuellen Entwicklungen lassen es natürlich nicht ganz einfach zu, so Prognosen zu treffen. Corona, die Auswirkungen auf die Frage, wer wo mit welchen Flächen arbeitet, Vom Fertigstellungsgrad her, wir haben noch viele Projekte, die auch in der Fertigstellung sind. Ich denke, dass wir, wenn wir zwischen 30 und 35 sozusagen darüber sprechen, dass das fertig sein kann, ist das jetzt mal eine gute Hypothese.
Wenn wir, für alle die Hafen City, weiß man am Hafen, aber was eigentlich genau, kann man so grob sagen, endet an den Elbbrücken letztendlich am Elbtower auf der einen Seite und auf der anderen Seite an der Elbphilharmonie? Ist das so grob?
Ja, es erstreckt sich eigentlich.
Das ist die Fläche, ne?
Von Westen, von der geliebten Elfie bis zum Osten, hoffentlich irgendwann mal geliebten Elbtower.
Fangen wir vielleicht mal mit der Elbphilharmonie an, weil ich Sie fragen wollte. Man fragt sich immer, was ist der Kern dieser Hafen City? Und wenn jetzt auch noch Klaus-Michael Kühne sagt, ich baue da eine Oper am Wasser, dann hat man den Eindruck, ist es am Ende dann Kultur? Weil die Elbphilharmonie natürlich das markanteste Gebäude ist, was da ist. Und wenn jetzt noch sozusagen eine Oper von Weltrang kommt, dann denkt man, okay, das ist vielleicht, es ist natürlich auch Wohnen und es ist auch Einkaufen und es ist auch Leben, aber was ist die DNA der Hafen City? Was wird das sein? Wird das die Kultur sein?
Ich glaube, die DNA der Hafen City wird sein, dass es sozusagen eine adäquate Mischung von unterschiedlichen Angeboten miteinander vereint, von Wohnen, von Arbeiten, von Ausbildung, Schule, geboren werden, erwachsen werden, sich aufhalten, Kultur in unterschiedlichen Angeboten und damit vielleicht auch ein Muster dafür geben kann, wie wir zukünftig Städte planen. So, und deswegen denke ich, tun wir gut daran, da nicht einen großen Stempel drauf zu hauen, sondern zu sagen, eigentlich entsteht ein Bild aus diesen vielen kleinen Elementen. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, um vielleicht auch nochmal auf dieses Opernprojekt zu gehen, es geht, glaube ich, in keinem darum, jetzt nochmal zu überlegen, kann man jetzt die Elbphilharmonie toppen? Also das ist kein Wettbewerb der Architektur, sondern die Frage ist, wo bringen wir die Dinge zusammen? Wo ist ein guter Standort gefunden? Aber wir dürfen vielleicht auch mal sagen, dass wir damit als Hamburg auch, sagen wir mal, auch in einer internationalen Wahrnehmung ein Alleinstellungsmerkmal erhalten werden, das vielleicht an vielen anderen Stellen Hamburg auch sehr stark helfen kann.
Das wäre dann so Elbphilharmonie. Ich nenne es jetzt einfach mal Elboper. Wahrscheinlich wird sie nicht Elboper heißen, sondern vielleicht heißt sie dann Kühne Oper. Man weiß
das
nicht.
Ich
glaube nicht.
Nein, ich gehe fest davon aus, dass sie das nicht tun.
Okay. Wird,
weil das explizit auch sein Wunsch ist.
Gut, es ist ja, wir erinnern uns beim Volksparkstadion. Das trägt ja letztendlich auch den Namen Volksparkstadion. Weil Klaus-Michael Kühne gesagt, ich zahle für den Namen des Stadions. Und der Name ist Volksparkstadion. Vielleicht ist es dann auch so. Also das ist vielleicht die Elboper. Ich weiß, und da gibt es den Elbtower. Wie groß sind die Sorgen, die Ihnen die Geschehnisse um den Elbtower machen?
Sorgen ist eine interessante Frage. Also ich sage Ihnen mal so, es gibt Phasen, wo ich mich 80% meines Tages mit dem Elbtower beschäftige. Der mich auch intellektuell einnimmt. Und da gibt es sicherlich auch Phasen, das ist auch mal, die wir mal als Sorge bezeichnen würden. Ja. Weil es natürlich unheimlich viele Bedürfnisse gibt, auch der Stadtgesellschaft, sich sozusagen zu diesem Projekt zu positionieren. Ich versuche aber sozusagen das Thema Sorgen zur Seite zu drängen und produktiv zu denken, welche Lösungsmöglichkeiten es so gibt.
Gibt es überhaupt die Alternative, dass er so bleibt, wie er ist, dass er so stehen bleibt? Entweder fertig gebaut wird auf der Höhe oder einfach wirklich so bleibt? Nein.
Also Herr Heider hat es gerade gesagt, nein.
Nein, ist es so?
Ich kann mir das nicht vorstellen, ernsthaft. Kann ich mir nicht vorstellen.
Und dann sind die Alternativen, entweder er wird zu Ende gebaut oder er wird wieder abgerissen.
Also erstmal gehen wir davon aus, das ist jetzt mal die Hypothese, dass das ein wirklich gelungener Entwurf ist, der wirklich auch durch seine Einzigartigkeit besticht. Und ich finde, man kann sogar schon in dem, was wir da jetzt draußen sehen, stehen sehen können, erkennen, was da passieren kann. Deswegen würde ich immer erstmal sagen, das erste Ziel muss sein, dass das in der Form realisiert wird. Die Gegenthese, die Antithese abzureißen, wäre wahrscheinlich, sagen wir mal, das Manöver des letzten Augenblicks, würde ich als Segler sagen. Soweit sind wir bei weitem nicht.
Man kann sich sagen, das zu Recht, wenn man ihn sieht, der ragt ja schon richtig hervor. Man kann sich nicht vorstellen, er wird noch dreimal so groß ungefähr.
etwas zwei, also
zweieinhalbfacher so.
Ja,
ne?
Wir reden hier über so 250 gerundet und dann kommen noch ein paar Aufbauten darauf. Ja.
Und dann ist ja jetzt eine Idee entstanden, das Naturkundemuseum, das einen Platz sucht, da unterzubringen, wo viele sagen, puh, das wird sowieso, wenn das da zur Miete eingeht, dafür ein neues Gebäude zu bauen, das würde wahrscheinlich teurer werden. Wäre das nicht die eleganteste Lösung, weil dann Museum, Oper, Elbphilharmonie, dann alles sozusagen an, wie auf einer Perlenkette aufgereiht wäre?
Ich glaube, man kann da mit ganz vielen Augen drauf schauen. Aber Sie hatten ja jetzt, glaube ich, vorgestern diese neue Senatorin auch in einem Interview, die sich ja da auch, glaube ich, eindeutig zu positioniert hat. Weil am Ende ist natürlich diese Frage des Naturkundemuseums nicht eine Entscheidung, die der Geschäftsführer der Hafen City Hamburg GmbH trifft, sondern das ist jetzt eine Frage, die insbesondere aus der Wissenschaft gelöst werden muss. Und Frau Blumenthal hat das ja so schön gesagt. Was hat sie gesagt? Sie sagt, wenn das am Ende der Stadtgesellschaft auch zugutekommt und alle zufrieden sind, würde sie das auch begrüßen. Mhm. Ich glaube, aus der reinen Stadtentwicklungsperspektive heraus muss man sagen, dass dieser Standort des Elbtowers nahezu prädestiniert für eine solche öffentliche Nutzung war und ist. Es war auch immer vorgesehen, dass dort etwas passiert. Lediglich hat der damalige Bauherr eigentlich es versäumt, rechtzeitig dazu eine Vision zu erzählen. Aber die Flächen waren dafür immer vorgesehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das zur Kenntnis nimmt. Das ist jetzt nicht ein Umbau eines Büroturms, sondern es gab immer die Idee, in diesen Sockelbereichen öffentliche Flächen zu schaffen, die Ort des Zusammenkommens für Museen oder andere Ausstellungskonzepte vorgesehen hat. Übrigens ein Prinzip, das sicherlich auch einen Teil des Erfolgs der Hafen City ausmacht, dass wir immer dafür gesorgt haben, dass diese fast alle Gebäude öffentlich sind, einen Teil sozusagen der Stadtgesellschaft darstellen, sich sozusagen nicht verschließen gegenüber anderen. So, und vor dem Hintergrund, wir haben auch in der direkten Nachbarschaft das Digital Art Museum, das eröffnen wird. Es ist hervorragend angeschlossen an das öffentliche Personennahverkehrsnetz. Auch Autos können da vernünftig hin, ohne durch die Stadt fahren. Wir sind im Elbstromtal. Also es gibt natürlich viele, viele Punkte, die ich jetzt sozusagen für diesen Standort sprechen kann. Aber am Ende wird es dann doch eine rationale Entscheidung geben müssen. Und die ist sozusagen das, was ist jetzt für die Wissenschaftsbehörde und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die beste und auch wirtschaftliche Lösung.
Was kann denn der Geschäftsführer der Hafen City GmbH machen, um dort zu helfen in dieser schwierigen Lage gerade?
Also was er machen kann, ist natürlich an den Stellen, weil alle diejenigen, die sich damit befassen, dieses Gebäude weiterzubauen, stehen ja auch noch weiterhin in der Pflicht, die wesentlichen Dinge, die wir im Kaufvertrag ursprünglich mit der Signatochter vereinbart haben, auch zu erfüllen. Mhm. Und dafür muss ich natürlich als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, um mit den potenziellen Investoren sicherzustellen, dass sie das A können und eben auch Lösungsräume sozusagen auszuloten. Und ich kann natürlich auch vermitteln an einigen Stellen, was ich dann auch gelegentlich tue.
Waren Wohnungen vorgesehen im Elbtower?
Nein.
Nein. Ist das eine Alternative? Man sagt, okay, bevor wir jetzt irgendwie, dann bauen wir halt Wohnungen, weil die werden irgendwie immer gebraucht. Und man kann sich ja vorstellen, da oben so 90. Stock oder was, da hat man einen ganz netten Blick bis nach Cuxhaven.
In der Tat ist das sogar schon in der Wettbewerbsphase seinerzeit thematisiert worden, ob das nicht eine Möglichkeit gäbe, auch in diesem Gebäude, das da zu planen wäre, auch Wohnen unterzubringen. Das ist aufgrund der Lärmexposition, die nun mal an diesem Standort gegeben ist und damit auch der linearen Fortsetzung des Lärms nach oben, ist das ausgeschlossen. Der B-Plan schließt das auch kategorisch
aus. Wegen der Elbbrücken, weil da so viel Verkehr ist.
Genau, wir haben dort ja nicht nur den motorisierten Verkehr mit Fahrzeugen, PKWs und LKWs, wir haben auch noch die Bahntrassen dort mit dem Güterverkehr. Stimmt.
Wobei, es gibt auch an der Stresemannstraße gibt's auch Häuser, wo die Bahn direkt dran am Fenster vorbeifährt und auf der anderen Seite ist die vielbefahrene Straße, geht auch. Ja, und wenn wie ich erinnere mal gerne Olaf Scholz, die sagt, und in 5 bis 10 Jahren, da sind das ja alles E-Autos, das ist so leise, das ist das, also das muss man ja vielleicht bei solchen Dingern vielleicht mal sich überlegen und sagen, irgendwann sind die Verbrenner weg und dann ist die Lautstärke eine völlig andere. Gibt es vielleicht gar keinen Lärm mehr da unten.
Aber das müssen wir dann auch noch der Bahn erklären, den Schienenverkehr und ihren Güterverkehr, den sie da lang fahren. Und ob jetzt jemand darauf spekuliert, ob im Rahmen des Lebenszyklus dieses Gebäudes irgendwann mal Wohnen genehmigungsfähig wäre an dieser Stelle.
Ist ein großes Risiko.
Ist ein Risiko, was die Stadt im Prinzip nicht garantieren könnte. Ja. Wir dürfen es noch nicht mal in Aussicht stellen, sondern müssten sagen, dass es jetzt, wenn eine Architektur es zulässt, hinreichend flexibel, das auch umzuwandeln und das dann auch wirtschaftlich sinnvoll ist, weil dann zu dem Zeitpunkt müsste ja das Gebäude belegt sein durch andere Nutzung und nun entscheidet man sich zu sagen, okay, jetzt wechsle ich zu Wohnen, was ich für nicht ganz wahrscheinlich erachten würde. Aber das, wie gesagt, momentan sind wir in einer Situation, wo wir einfach sagen, es gibt einen Bebauungsplan, Wohnen ist ausgeschlossen und wir sind hier auch nicht in einem Staat, wo man darüber verhandeln kann.
Schade. Aber Wohnen ist natürlich in der Wohnen ist in der Hafen-City nicht ausgeschlossen, ganz im Gegenteil.
Nein, überhaupt nicht.
Wie viele Wohnungen sind jetzt schon, wissen Sie das, wie viele sind schon bewohnt und wie viele Wohnungen wird es geben, wenn alle Bauprojekte, die genehmigt sind, die geplant sind, fertig sind?
Okay, also ich muss dann immer auf meinen Spickzettel schauen, weil wir haben jetzt aktuell 4.900 Wohnungen, die fertiggestellt sind in der Hafen-City. Ja. So unser Planziel sind 8.000. Es kommen also noch einige.
Kommt noch richtig was dazu.
Da kommt noch was dazu, Gott sei Dank. Auch übrigens in all den wirtschaftlichen Möglichkeiten, frei finanziert, geförderter Wohnungsbau selbstverständlich.
Also dieser Drittelmix, weil man denkt ja immer, wenn man sich die Hafen-City anguckt, da sprechen wir gleich drüber, man ist ja so hin und her gerissen, aber was einen immer abschreckt, sind, wenn man dann die Preise hört. Mhm. Und denkt, also so das ist eine, der soziale Wohnungsbau ist was anderes, aber das normale, so eine normale Wohnung, wenn ich jetzt keinen Anspruch habe auf eine geförderte Wohnung, was zahle ich dann im Schnitt an Miete?
Das können wir gar nicht sagen. Wir können auch nur den Mietenspiegel, es gibt keine Verpflichtung, uns die tatsächlichen Mieten zu melden. Wo wir natürlich Einfluss haben, ist bei den geförderten Wohnungen. Und wir hatten ja auch mal sogenannte preisgedämpfte Wohnungen. Das haben wir ein bisschen so etabliert als ein nicht gefördertes Element. Da haben wir ein bisschen Einfluss nehmen können auf die Mieten. Sie werden überrascht sein, allein in der östlichen Hafen-City haben 13 Baugemeinschaften Wohnungen realisiert. Mhm. Und Baugemeinschaften, wissen Sie häufig, das sind einige, die sich selbst sozusagen organisieren, andere, die sich unter das Dach einer Genossenschaft stellen und dort realisieren. Das sind alles geförderte Wohnungen, die dort sozusagen in einer anderen Art der Bereitstellung zur Verfügung stehen. Ich bin auch manchmal natürlich beeindruckt, wenn dann der frei finanzierte Wohnungsbau auch Neubauten dort mit Preisen aufwarten, wo man dann schluckt. Und
ist es eigentlich immer noch so oder ist es auch in der Hafen-City so, dass die Nachfrage insbesondere nach Wohneigentum in den vergangenen Jahren ein Stück weit zurückgegangen ist?
Ich glaube, es ist korrekt zu sagen, dass es ein Stück weit zurückgegangen ist. Es ist natürlich große Unsicherheit, Zinsentwicklung, der Arbeitsmarkt, wie entwickelt sich der? Dann auch die Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt zu kaufen? Warte ich vielleicht nochmal ab? Also auch das spekulative Element, vielleicht in einem halben Jahr sinken die Preise, wie lange halten Projektentwickler durch? Ich kann Ihnen aber so sagen, Herr Heider, ich habe vor einem Jahr mit unseren Bauherren gesprochen, die wirklich da teilweise sehr zurückhaltend argumentiert haben. Und ich habe jüngst jetzt mit einigen gesprochen, die sagen, sie merken, die Nachfrage zieht an. Das ist natürlich noch nicht so, dass die jeden Tag einen Notartermin hätten, aber sie merken, es zieht an und wir merken das auch in den Gesprächen mit Interessenten für Baufelder, auch beim Wohnen, dass das nach vorne geht.
Es ist natürlich immer noch so, je weiter man Richtung Elbtower rauskommt, stellt man fest, da wird noch viel gebaut, davor ist es schon so, ist es schon fertig. Man hat dann immer natürlich noch den Eindruck, man lebt auf einer Baustelle. Und das wird wahrscheinlich auch noch, haben wir gelernt, noch ein bisschen länger so bleiben, lässt sich gar nicht verhindern. Was ich interessant finde, als ein großer Fan der Hafen City, ich kenne das ja noch, weil ich schon so alt bin, das war der Freihafen, da war auf den Flächen war Sand, das waren sandige, wüstige, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Da waren noch Kraftwerke
davor. Na, genau, oder so.
Kühlhallen.
Genau, aber das kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Und dann geht man da durch und bewundert zum Teil die Architektur, denkt aber auch wieder andererseits, irgendwie, wo ist das Leben? Es sieht immer noch so aus, als also so ein bisschen so, ich, als ob jeden Tag einer feucht durchgewischt hat und es sieht so clean aus. Es ist so, ist das ein Eindruck, den man nur haben kann, wenn man wie ich so alle ein bis zwei Wochen mal da durchgeht und hier mal was isst und sich da mal trifft oder da mal an der Elbe ist? Oder ist das so sozusagen, weil die Leute in ihren Häusern sind und dann nicht rauskommen, weil die Häuser so hoch sind? Es ist halt ein ganz anderes Lebensgefühl als zum Beispiel die Elbe rauf Richtung Altona, Richtung Ottmarschen, Richtung was da alles kommt.
Ja, erstmal ist das andere natürlich über Jahrhunderte gewachsen.
Genau.
Während wir dieses Jahr den 25-Jahrestag des Masterplans gefeiert haben und wir uns eben alle noch gut an die Sandhaufen erinnern können, auf denen dann mein Vorgänger stand und gesagt hat, hier entsteht mal die Hafen City. Und dann hat er gesagt, ja, erzähl genau. Mal, hinter der Speicherstadt passiert nichts. Ich glaube, man muss ein bisschen genauer hinschauen. Also wenn Sie in den Losepark beispielsweise gehen, das ist ja einer der zentralen Parks in der Hafen City, der ja dann auch bis an die Elbe nachher durchgebunden sein wird, da sehen Sie schon viele Menschen, die dort leben und die Initiative haben. Wir haben Urban Gardening-Projekte, wir haben letzte Woche einen Sportplatz eröffnet und neben diesem Sportplatz, wo wir also seid ihr irgendwie noch ganz normal, haben wir nochmal Bolzplätze bauen lassen, weil es eine private Initiative in der Hafen City gab, die gesagt haben, wir müssen nur irgendwie Fußball spielen. Und dieser Bolzplatz wanderte eigentlich über diese Baustelle Hafen City immer von einem Baufeld zum nächsten. Jetzt waren die mal wieder dran, dass sie eigentlich weg mussten. Und dann habe ich eigentlich erst gesagt, Mensch, also jetzt haben wir doch eigentlich schon genug Infrastruktur. Aber es war dann doch ein solches Bedürfnis der Menschen, die dort leben, diese Initiative weiter zu stützen. Und gesagt, hey, okay, dann auf jeden Fall. Also es findet schon ganz viel Nachbarschaft statt, die vielleicht ein bisschen anders aussieht, als wir sie vielleicht in Eimsbüttel oder wo auch immer erleben. Es gibt auch Menschen, die wirklich sagen, ich lebe hier und wir sind fast schon so viele Besuchende am Wochenende in der Stadt. Also es entwickelt sich. Und ich glaube, da uns ja so der Maßstab fehlt, zu sagen, was ist eigentlich so in 25 Jahren möglich an nachbarschaftlicher Kultur, entsteht natürlich ein subjektiver Eindruck. Also und das Geschleckte sozusagen, dass man das Gefühl hat, da fegt jeden Tag einer durch. Da gibt es auch genügend, die mir persönlich Mails schreiben und sagen, sie könnten da mal aufräumen, Herr Kleiner.
Okay. Ist ja auch nichts verkehrt. Es ist ja auch dieses dann, wenn man in die Richtung, was ist Oberhafenbrücke und so kommt, wo das sich dann auf einmal mischt, wo dann die alten Sachen dazukommen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist, wenn einmal alles neu ist, wird man wahrscheinlich nicht mal noch mal 25, vielleicht noch mal 50 Jahre brauchen, bis man merkt, das ist jetzt sozusagen eingewachsen.
Da muss man Patina ran.
Da muss genau, so ist es wahrscheinlich. Wenn Sie sagen 8000 Wohnungen, wie viel Menschen werden da leben an der Spitze? Also wir gehen ja nicht davon aus, in Hamburg sagt man immer so 50% aller Wohnungen sind Ein-Personen-Haushalte. Ist es in der Hafen City auch so?
Also wir achten ja tatsächlich sehr explizit auch auf den Wohnungsmix. Also das überlassen wir jetzt nicht so richtig dem Zufall. So dass wir eben auch Wert darauf legen, dass nicht nur Wohnungen für Menschen, die alleine leben, vorhanden sind oder auch Singles, sondern eben auch Familien die Möglichkeit haben werden. Dadurch, dass wir auch mit unterschiedlichen Wohnformen experimentieren, Cluster wohnen, wo dann auch Gemeinschaftsflächen vorhanden sind, ist das sozusagen schwer zu prognostizieren, wie viel dann am Ende in diesen 8000 Wohnungen wohnen werden. Vielleicht werden es auch etwas mehr, weil wir die kleiner gestalten. Wir diskutieren in der Stadt ja auch sehr intensiv die Frage, wie viel Wohnraum konsumieren wir eigentlich pro Person? Also ist das eigentlich sozusagen die Metrik, die wir so haben, ist die angemessen, wenn man sich überlegen würde, jeder würde 10 Quadratmeter weniger belegen und wir das sozusagen auch planerisch berücksichtigen, wie viel Wohnraum könnten wir zusätzlich generieren? Deswegen wird es wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit liegen zwischen 14.000 und 17.000 vermutlich. Wir haben Studierendenwohnen, natürlich auch, das freut mich auch sehr, wir haben ja noch auch rund um diese Entwicklung um das Deutsche Art Museum wird ja ein Studierendenwerk, das Studierendenwerk noch Räume eröffnen. Also schauen wir mal, wo da am Ende die Zahl bleibt. Also was wichtig ist, dass möglichst wenig Wohnungen leer stehen. Also weil wir eben kein spekulatives Element sehen wollen von Menschen, die sich Wohnungen kaufen, sie aber eigentlich gar nicht beleben.
Wie ist das da im Moment?
Ich habe den Eindruck, dass es einige Bereiche gibt, wo man das feststellt. Aber ich glaube, das ist eher isoliert. In einigen Objekten überwiegend werden die schon belebt und bewohnt.
Wenn wir sagen, also 14.000, 16.000 Menschen, die da leben, arbeiten, sind wahrscheinlich deutlich mehr.
Ja, ja.
Was wird das Ziel sein? Wie viele Arbeitsplätze oder für wie viele Menschen wird die Hafen City Arbeitsplatz sein?
Herr Heider, das ist jetzt eine richtig lustige Frage. Die hätte ich Ihnen vor Corona ziemlich klar beantworten können.
Stimmt.
Also weil man da ja immer so ungefähr gesagt hat, jeder Mensch geht irgendwie zur Arbeit, sein Arbeitgeber gibt ihm irgendwie einen Arbeitsplatz. Stimmt. Und man kämpft darum, dass man seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Früher wurden Kämpfe gefochten, ob sie ein Einzelbüro haben oder nicht. Und heute ist ja die Frage, wie viele Tage gehst du überhaupt in dein Büro, dass du dir dann mit anderen teilst? Und wie zähle ich dann eigentlich noch Arbeitsplätze? Ist ein Unternehmen, das jetzt sich komplett als Homeoffice organisiert hat, 100 Mitarbeitende hat, sind das jetzt alles 100 Mitarbeitende in der Hafen City oder sind die eigentlich irgendwo in Elmshorn oder sonst wo sie leben? Ich hoffe alle in Hamburg, damit ihr auch die Steuern da zahlt. Deswegen ist es schwer zu sagen. Also das, wir werden sehen. Was wir eben feststellen, und das ist für uns einfach ganz spannend, auch aus der städteplanerischen Sicht, ein Gebäude in einem Masterplan, wo wir vorher gesagt haben, das wäre ideal für ein Unternehmen, weil das da mal so reinpasst, da müssten Sie heute sagen, das Unternehmen müsste einfach 3- oder 4-mal so groß sein, damit es noch ein Gebäude wie dieses füllen würde. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, auf Adressbildung, auch auf die Frage, welche Flächen nachgefragt werden, wie sich Unternehmen repräsentieren wollen. Und wenn sie dann noch sich selber repräsentieren wollen durch ein eigenes Gebäude, ist das dann eigentlich überhaupt noch in einer Innenstadt möglich? Weil man sagt, also du kannst dir hier nicht so ein kleines Gebäude hinstellen, weil ihr mit euren 300 Mitarbeitern eigentlich nur 50 Arbeitsplätze braucht.
Wir haben es gesehen, das ist ja jetzt auch Geschichte bei Gruner und Jahr, die ja erst am Baumwall saßen und dann in die Hafen City gegangen sind und immer weiter. Und es verkleinerte sich immer weiter, ne? Also die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das konnte natürlich tatsächlich vor Corona niemand ahnen, dass plötzlich irgendwie du, wie auch wir das hier haben, flexible Arbeitsplätze hast, wo mal einer sitzt und mal keiner sitzt und so. Also das ist schon eine verrückte Geschichte. Wohnen Sie eigentlich selber in der Hafen City?
Nein.
Ist das nicht Bedingung? Nein.
Also,
das kam aber schnell jetzt auch. Nein.
Ja, und zwar...
wo man dann die Arbeit immer sieht.
Ich glaube, das ist das Thema, dass man auch so bekannt dann ist in dieser Rolle, dass die Mitmenschen, die da leben, glaube ich auch das Gefühl hätten, sich permanent sozusagen mit mir in einen Dialog zu bringen, weil sie mich mal zu fassen kriegen. Und mir tut es auch gut, einmal auch aus anderen Stadtteilen, ich lebe da ja in hoher Luft, auch Impulse mitzunehmen. Und ich glaube, es ist auch gut so, wenn ich irgendwann mal diesen Job nicht mehr machen sollte, dass ich dann da auch nicht noch rumlungere. Also das ist ja auch noch ein Thema. Aber würde ich nach Hamburg ziehen,
ja,
dann würde ich mir die Hafen City definitiv als Standort sehr intensiv ansehen.
Weil?
Weil ich, erstens ist es zentrumsnah, es ist sehr urban, es ist grün. Wir werden bald beste Ausbildungsbedingungen für die Kinder haben, wenn die Campusschule endlich fertiggestellt ist, von der Grundschule, Kitas zur weiterführenden Schule. Ich bräuchte überhaupt kein Auto.
Das stimmt.
Ich könnte mit dem Fahrrad überall hinkommen.
Da muss man auch sagen, wenn man in die Hafen City kommt, dann merkt man auch, dass man kein Auto braucht. Weil wenn man mal mit dem Auto in die Hafen City kommt, was ein Riesenfehler ist, es gibt es gibt Parkhäuser, aber so richtig Parkplätze gibt es halt nicht.
Es gibt Parkhäuser.
Ja, genau.
Also, und Gott sei Dank ist das Parkhaus von Westfield selten voll.
Okay.
Also das sagt jetzt natürlich
nicht Westfield. Man muss sagen, ist es ja auch, wie gesagt, wenn man den Fehler mal macht, mir ist es ein einziges Mal passiert, weil ich hinterher ganz weit weg musste, als es war, glaube ich, Friedrich Merz hatte einen Auftritt, kurz vor der Bundestagswahl, und das war Wahnsinn.
Das war bei uns.
Genau, das war Wahnsinn und so, weil ansonsten sind sie auch, wer in die Hafen City mit dem Auto fährt, ist ja auch verrückt, weil viel besser, Hauptbahnhof, U-Bahn-Station ist ja alles dabei.
Wir haben eine U-Bahn, die durch die Hafen City führt. Wir haben gute fußläufige Bewegungsmöglichkeiten. Ein Bus, der mittlerweile sozusagen aus der Innenstadt auch nochmal direkt die Linie 4, die reinführt. Ich kann jedem nur empfehlen, lassen Sie Ihr Auto zu Hause, kommen Sie mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber für mich wäre das ein ausschlaggebendes Argument. Und ich bin ein Wassermensch. Also dieses Leben am Wasser, finde ich natürlich, ist ein hoher Reiz, den wir in Hamburg ja Gott sei Dank an einigen anderen Stellen auch bieten können.
Gäbe es dann so ein Lieblingshaus, wenn Geld keine Rolle spielen würde und nichts, gibt es dann sozusagen, das wäre meine Lieblingswohnung? Es gibt die Wohnung in der Elbphilharmonie, die man sich immer als Normalmensch außerhalb ja gar nicht vorstellen kann. Man fragt sich immer, wo sind die Wohnungen? Was sind das für Fenster? Kann man die auch öffnen und so? Gäbe es da für Sie so einen Punkt, sagen, boah, das ist ein Traum?
Ich war gerade jüngst eingeladen beim Haus, bei einer Hausführung. Da war das Haus dann auch schon von einer Baugemeinschaft, die jetzt auch bei der MIPIM, das ist ja eine internationale Immobilienmesse, eigentlich die Messe, auch an Preisträger wurden. Und da gibt es so Terrassenwohnungen, die so angelegt sind mit einem Blick in den Barkenhafen. Und wenn sie ein bisschen höher sind, über sozusagen dann das Areal der Neuen Oper hinweg. Da würde ich sagen, also da würde ich schon schwach werden. Und das ist eine Baugemeinschaft, also ist auch kein, das ist dann sozusagen, das haben die sich selbst erschaffen, also kein Produkt, das jetzt irgendwie ein Entwickler kreiert hat für eine Top-Klientel. Aber das ist wirklich, und die haben auch eine wundervolle Dachterrasse, Gemeinschaftsdachterrasse, sie haben Gästewohnungen. Das finde ich, sie haben eine eigene Lounge, in der sie dort irgendwie dann auch spielen können. Also das ist schon wirklich ein sehr schönes Angebot.
Gibt es eigentlich irgendwo in der Hafen City ein Haus, ein Einfamilienhaus?
Nein.
Nein. Ist nicht vorgegeben.
Ich hoffe, dass
es wäre es verboten eigentlich? Nee.
Das ist nee. Der Bebauungsplan sieht das gar nicht vor. Also nein.
Das habe ich gerade gedacht, mir würde auch kein einfallen, wäre eine schöne Idee. Ich habe es vorhin gesagt, es heißt Hafen City GmbH, aber sie kümmern sich auch, und das wusste ich tatsächlich nicht, sie kümmern sich auch um die Science City in Bahrenfeld,
genau. Die
ja nun gar nicht am Wasser liegt. Und das nächste, das heißt mit anderen Worten, das ist so ein Übergang jetzt, also Hafen City fertig machen. Ist dann die Hauptarbeitszeit der Hafen City GmbH tatsächlich noch auf die Hafen City oder jetzt schon auf die Science City, die ja in den Anfängen steckt?
Also erstmal muss man der korrekterweise sagen, die Hafen City und auch das Sondervermögen, das hört nicht auf an der Stelle, über die wir gerade gesprochen haben, sondern das geht im Süden weiter. Wir machen ja den Sprung über die Elbe mit dem Grasburg. Das kann man, glaube ich, auch sehr schön sehen. Da sind nämlich übrigens wieder Sandhaufen, die man sozusagen besichtigen und begehen kann. Da kann man schon mal die Struktur sehen. Da entsteht ein neuer Stadtteil, der Grasburg. Wir planen da mittlerweile die U-Bahn, die da hineinführt, ab Anfang der 30er Jahre. Da sind nochmal 60 Hektar, die dazukommen. Also das ist nochmal eine halbe Hafen City.
Ich würde sagen, Hafen City so 150, 157,
ja, also
genau.
Ein Drittel Hafen City
okay. Mit
einem riesigen Park. Nordöstlich vom Elbtower entwickeln wir den sogenannten Stadteingang, Rotenburgs Ort, und dann den Huckeparkbahnhof bis in den Billebogen hinein. Hinten bei dem sogenannten Billebeckenmeer eine industrielle Entwicklung. Und wenn Sie das hier so ein bisschen vorstellen wie so eine Blume, wo vielleicht jetzt das linke Blatt die Hafen City ist, das südliche der Grasburg und das östliche der Billebogen, dann stellen Sie plötzlich fest, dass der Elbtower mitten im Zentrum dieser Entwicklung steht und gar nicht am östlichen Rand der Hafen City. Also da entsteht viel, viel Neues, für das wir auch verantwortlich sind. Und dann kommt tatsächlich die Science City, tatsächlich ohne Wasserbezug, aber mit viel Wissensbezug. Und deswegen erklärt sich auch, warum wir so viele Menschen sind, die für uns arbeiten, weil wir uns eben auch aufteilen auf diese einzelnen Gebiete, eine Spezialisierung haben. Jemand, der einen urbanen Wissenschaftsstandort entwickelt, braucht andere Qualifikationen als jemand, der einen urbanen Produktionsstandort entwickelt. Und daher verteilen sich unsere Kapazitäten mehr oder weniger gleichmäßig auf die Gebiete, und ich versuche auch meine Arbeitskraft möglichst gleichmäßig auf diese Gebiete zu verteilen.
Science City, wenn wir jetzt sagen, Hafen City 157 Hektar, wie groß wird die Science City am Ende?
Ja, der Umgriff ist, von der gesamten Planung sprechen wir ja einmal über die Quartiere am Volkspark und den Campus West. Das ist alles das, was so Sie als DESI-Areal kennen. Dann entstehen ja mit dieser Großforschungsanlage Petra 4, wenn sie dann der Bund auch in die Förderung nimmt, wovon ich ausgehe, falls der Bund jetzt zuhört. Wir haben dann noch im nordwestlichen Bereich den Innovationspark. Der Volkspark ist so im weiteren Planungsumfeld. Ich muss jetzt mal blättern, dass wir sozusagen die richtige Zahl nennen. Da sind 125 Hektar, die da noch insgesamt entwickelt werden. Und diese Quartiere am Volkspark sind selbst dieses eine Teilgebiet nochmal 55 Hektar für die Hörerinnen und Hörer. Das ist die ehemalige oder die aktuelle Trabrennbahn, die dann irgendwann ehemalig sein wird. Das werden die Kleingärten sein, die dann ja durch die Realisierung des Deckels auf der A7 sozusagen dahin verändert werden können und dann sogar über den Deckel hinaus. Und das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Und das war auch so ein bisschen die Wurst, mit der man mich auch gelockt hat. Also man hat mich auch mit dem Rest locken können. Aber das fand ich schon nochmal eine herausfordernde Frage. Können wir es schaffen, Hamburg sozusagen in die DNA von Hamburg das Thema Wissenschaft zu bringen? Und zwar so, dass es irgendwie für alle ein wirklich genuiner Bestandteil unserer Gesellschaft wird. Und das ist eine einmalige Chance, die wir an diesem Standort haben, weil wir das nicht irgendwo auf einem grünen Feld machen, sondern wir machen das mitten in der Stadt, mit der Stadtgesellschaft zusammen. Schaffen wir einen Ort für hochkarätige Forschung in diesen Großforschungsanlagen, Ausbildung, Lehre, Entwicklung in die möglichen gewerblichen Felder. Und wir schaffen Möglichkeiten für heranwachsende Kinder, wie selbstverständlich in einem solchen Gebiet zu leben und damit auch Wissenschaft ganz anders barrierefrei zu erleben. Also es ist schon eine große Story, die wir da stricken können.
Wenn wir nochmal gucken, wann soll das fertig sein? Wir haben gelernt, Hafen City 2025, wann soll eigentlich die Science City fertig werden? Und dann kommen wir zu dem Faktor, der den Druck auf Sie auch ein bisschen erhöhen könnte.
Wir haben ja, genau, ich vermute gleich, welche Frage kommt.
Es geht um Olympia, ja, dann, genau.
Das war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schwierig, den Lückentext zu füllen. Ja. Wir sind jetzt dabei, die Funktionsplanung zu erstellen für die Quartiere am Volkspark. Das ist immer so ein Vorläufer für die notwendigen Bebauungspläne. Die ersten Bebauungspläne werden erstellt. Wir können mit den ersten Grundstücksvergaben so Anfang, Ende dieses Jahrzehnts rechnen. Auch vorbereitende Maßnahmen und dann entwickelt sich das sukzessive. Wir sind ein bisschen abhängig von der Fertigstellung des Deckels. Mhm. Da muss man auch schauen, welche Abhängigkeiten da entstehen und dann geht das in die 40er Jahre hinein.
So, und wenn jetzt Hamburg aus irgendeinem, wahrscheinlich gehören Sie auch zu denen, wie ich, die sagen, das war schon 2015, hätte man Hamburg den, also hätte Hamburg sich bewerben sollen, sagen wir es mal so.
Ja.
Und die Chance ist da, wenn man sich anguckt, was es so an jetzt an Bildern gibt, jetzt schon, wie Hamburg, wie Olympia in Hamburg aussehen könnte, wie klein der Radius wäre der Sportstätten, das ist ein ganz charmantes Projekt, charmanter Konzept. Wenn aber Hamburg jetzt den Zuschlag kriegen würde, dann müsste es ja zum Beispiel in Zweifel schon bis 2040 fertig sein. Zumindest ja. Teile, ne?
Also wenn man sich jetzt für, es gibt ja glaube ich drei Zeitscheiben, auf die man sich bewirbt, die erste hoffe ich ist historisch irrelevant, die zweite schauen wir mal und die dritte, ja, aber es müssten die wesentlichen Infrastrukturen stehen. So, das bedeutet eben Orte, wo die Sportlerinnen und Sportler sich aufhalten können, wohnen können, die Konferenzfazilitäten, Verpflegung, alle diese Themen, die internationalen oder das internationale Olympische Komitee aufstellt, die als Anforderung zu erfüllen sind.
Würde dann in Ihr Gebiet auch reinfallen der Bau eines neuen Stadions am Volkspark? Weil das war für mich eine der überraschendsten, also als bekennender HSV-Fan, eine der überraschendsten Nachrichten, dass das Volksparkstadion, da habe ich nochmal nachgeguckt, das ist ja in demselben Jahr ging das los wie der Masterplan. Also das Volksparkstadion, das neue wurde eröffnet 2000 und jetzt haben wir 25 Jahre später und dann sagt der HSV, noch 15 Jahre, dann ist das eigentlich fertig. Dann brauchen wir ein neues Stadion, wo man erstmal staunt und denkt, oha, 40 Jahre für so ein Stadion, ist ja nicht lang. Aber würde das dann auch in Ihre Planung mit reinkommen?
Nein. Also,
sind Sie auch ganz froh.
Muss ich dann auch keine Fragen dazu beantworten. Nein, also das ist sozusagen, wir sind, wenn Sie sich den Volkspark vorstellen, wir sind sozusagen auf der anderen Seite des Volksparks und dort wären dann Themen wie Olympisches Dorf beispielsweise und andere kleinere
Angebote. Aber es gäbe dann ja wahrscheinlich, es gäbe ein
Gesamtkonzept.
Es gäbe dann ein Organisationskomitee und dann würden Sie ja einen Teil davon, müssten Sie ja mitbespielen, weil natürlich dann die Schwerpunkte andere wären. Wie alt sind Sie jetzt eigentlich? Welche Jahre sind Sie, wenn ich fragen darf?
Jahrgang 66.
Mussten Sie auch nochmal nachgenommen?
Nee, ich hatte letzte Woche Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Das ist lieb von Ihnen, Dankeschön.
Also 66, das ist ja so ein bisschen die Frage.
Erleben Sie das noch?
Nein, das nicht, aber das ist ja doch interessant. Da komme ich zum Anfang. Das ist so ein Job, den macht man jetzt, Sie haben sich dafür entschieden, Sie sind gekommen, um zu bleiben, würde ich sagen. Also das ist so ein Job, nicht, dass man sagt, ach, das habe ich jetzt mal eine Zeit lang gemacht und dann gehe ich wieder was anderes machen. Nee,
das machen Sie aus Leidenschaft.
Und aus Liebe zu Hamburg. Sie sind gebürtiger Hamburger. Macht das noch einen Unterschied, wenn man sozusagen, das ist natürlich was ganz Besonderes, dass man seine eigene Stadt mitgestalten kann und am Ende ihrer Laufbahn dann sehen kann, guck mal, das habe ich mit, also nicht allein, aber so einen Teil habe ich davon mitgebaut.
Das ist einer der großen Motivatoren für mich. Also ich liebe Hamburg, das kenne ich. Ich bin jetzt kein Fußballfan, deswegen muss ich Gott sei Dank in diesen Glaubenskrieg nicht mit einsteigen. Und in der Tat ist es so, es ist ein großes Privileg, dem man hofft, gerecht zu werden, Dinge mit beeinflussen zu können oder zumindest Teil einer Meinungsbildung zu sein und vielleicht aber auch nicht nur der Meinungsbildung, sondern Teil der Realisierung zu sein. Das treibt einen wahnsinnig an und ist auch der Unterschied zu Beratung. Beratung ist ein flüchtiges Produkt. Also es ist dann, wenn jemand mit ihrem Rat was angefangen hat, ist er dann auch erledigt. Ne? Das belastet dann keinen mehr so richtig und das ist schon etwas, ich würde das jetzt nicht für München machen wollen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Kleinau, dass Sie heute hier waren.
Danke,
vielen
Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.